Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Januar 2020. Diesmal bewegen uns folgende Themen.
Neujahr. Vorsätze und Automatismen. Kleine Ziele und Willenskraft. Bewährtes aus dem Zitatarchiv. Plauderecke.
Die Uhren gehen fischen. Vor einigen Tagen hat das Jahr 2020 begonnen. Wir haben dieses Jahr mit einem Neujahrsfest begonnen. Neujahr ist auch unser heutiges erstes Thema. Was finden wir zu Neujahr heraus?
In China, Korea, Taiwan, der Mongolei und sogar in Vietnam feierten die Menschen erst am vergangenen Samstag ihr Neujahrsfest. Das Datum für ihren höchsten aller Feiertage ist stets am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende, also somit irgendwo zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Die Festlichkeiten insgesamt erstrecken sich in den Ländern über 15 Tage. Und davon finden die Hauptfeiern an den ersten drei Tagen statt. Es gibt Festessen, Geschenke, die ganze Familie trifft sich. Es ist ganz wie bei uns zu Weihnachten.
Es geht um einen Wandel. Das alte Jahr wird verabschiedet und das neue Jahr begrüßt. Natürlich gibt es hier einen Brauchtum, der da zum Tragen kommt. Brauchen, auch ein Wort, was uns in den nächsten Podcasts beschäftigen wird.
Die ganzen Feierlichkeiten sind speziell von einer Farbe groß dominiert, und zwar von der Farbe Rot. Denn Rot gilt als die Farbe von Glück und von Wohlstand. Sogar die Häuser werden zum Neujahrsfest rot geschmückt und rote Unterwäsche gehört selbstverständlich auch zum Glück. Die Menschen zünden Feuerwerke und machen Lärm. Warum tun sie das? Das menschenfressende Jahresmonster, also genannt der Dämon Nian, ängstigt sich an roten Dingen und Lärm. Die Menschen nutzen die Farbe Rot somit als Schutz. Du weißt, was Haare und Fische mit Neujahr zu tun haben.
Das Wort Haare ähnelt in der chinesischen Sprache dem Wort Reichtum und Fisch steht für Überfluss. Und deswegen ist es so, dass in der Zeit um das Neujahr lassen sich nur Unglückssuchende die Haare schneiden und Fischgerichte stehen besonders zu den Feierlichkeiten dann auf dem Speiseplan wegen dem Überfluss.
Also zählt Unglück generell zu den Tabuthemen, so auch Tod und Verstorbene übrigens. Es geht nämlich in der Zeit um Neujahr stets um das fröhliche Zusammensein der Familie, dem Abstauben und Reinigen vom vergangenen Jahr und dem freudigen Begrüßen des Glücks des beginnenden Jahres. Der Höhepunkt, das Ende und das Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist allerdings am 15. Tag. Das Laternenfest findet statt. Die Menschen haben bemalte Laternen, zumeist mit dem Tierkreiszeichen des Jahres. 2020 ist es übrigens die Ratte. Und da sie im Zyklus das erste Tierzeichen ist, bringt sie für das Jahr 2020 besonders gute Möglichkeiten für einen Neuanfang.
In Europa sieht Neujahr und Silvester ganz anders aus. In Europa wird Silvester mit Feuerwerk begleitet und an dem Neujahrstag früher ein Buß- und Fastentag verhängt. Das war ein alter Versuch der Kirche aus Rom, die Menschen statt zu den ausschweifenden Festen zum Gottesdienst zu bewegen. Davon ist heute letztendlich nur noch der gesetzliche Feiertag geblieben. Ja, wie haben wir das neue Jahr begonnen? Wir haben es uns zur liebgewonnenen Tradition gemacht, ein Brauchtum entwickelt, den Jahreswechsel mit unserem Kalenderritual zu gestalten.
Das heißt, wir haben einen Rückblick ins vergangene Jahr zelebriert. Wir haben uns ausgetauscht zu schönen Erinnerungen und haben den Neuanfang geordnet mit Struktur im Kalender begonnen. In unserem nächsten Thema ist die Rede eines weiteren Brauchs, den wir in Deutschland kennen. Manch einer fühlt sich vielleicht erinnert, hört ein schlechtes Gewissen. Ja, es geht um Vorsätze.
Das neue Jahr hat begonnen. Ein unbeschriebenes Blatt liegt vor uns. Hermann Hesse formulierte das in seinem Gedicht Stufen so trefflich. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mit dem Leben beschreiten wir einen fortwährenden Prozess, der in verschiedene Abschnitte eingeteilt ist. Mit dem Kalender werden uns die Abschnitte recht deutlich. Nun hatte das alte Jahr 365 Tage lang Zeit, um uns den eigenen Unzulänglichkeiten näher zu bringen. Der Kalender ist also in unserem Sinnentwickler betrachtungsweise ein Erinnerungswerkzeug.
Ja, viele von uns nehmen den Jahreswechsel dann auch zum Anlass, sich mit guten Vorsätzen einen Neuanfang zurechtzulegen, einen Neuanfang zu wagen. Beliebte Sätze sind dann: Ich muss weniger Stress haben. Ich darf nicht mehr so viel Zeit im Internet verbringen. Und natürlich, der Klassiker, ich esse nicht mehr so viel und will nicht mehr so oft Fernsehen.
Jetzt schauen wir natürlich im Sinne des Sinnes von einem Neujahr oder von den Vorsätzen zum Neujahr genauer hin. Wir wollen schauen, für was gibt es die, für was könnten wir das jetzt mit diesem Kalenderwechsel oder mit dem Jahreswechsel überhaupt brauchen. Also ist es sinnvoll oder kann das weg? Das Wort Vorsätzen geht auf das mittelhochdeutsche Fürsetzen zurück. Dieses Wort bedeutete tatsächlich vor Augen setzen, voranstellen. Der Vorsatz im Juristischen bedeutet den Willen zur Tatbestandsverwirklichung.
Und im Leben meint Vorsatz ein Vorhaben oder einen Plan.
Allen Vorsätzen gemein ist die Voraussetzung des Wollens. Da kommen wir jetzt natürlich wieder zu den guten Vorsätzen. Die haben natürlich einen entstandenen Willen, möglicherweise durch eine Vorgeschichte oder ein Erlebnis. Gemäß der Bedeutung dann von das Ziel vor Augen haben, ist die Formulierung des Zieles ein wichtiger Bestandteil. Und wieder hilft uns da natürlich die Sprache. Es gilt nämlich, ein Bild zu formen, welches leicht im Unterbewusstsein Fuß fassen kann. Sprachlich bedeutet das eine zielorientierte Formulierung, die auf sämtliche Negationen verzichtet. Also gänzlich anders als das, was wir im Eingang hörten mit ich muss weniger Stress haben oder ich darf nicht mehr so viel das und das tun oder essen oder trinken.
Im neuen Jahr angekommen, dauert es dann oft nur wenige Stunden, bis die Selbstdisziplin auf das Äußerste gefordert ist. Das hat einen ganz simplen Hintergrund. Die beliebtesten Vorsätze für ein neues Jahr, die beruhen nämlich fast komplett auf Gewohnheiten. Und das sind alteingesessene Automatismen, die teilweise komplett ohne das Bewusstsein funktionieren. Sie wollen Beispiele? Hier sind sie.
Ja, da haben wir zum Beispiel den Blick in die sozialen Netzwerke, der Griff zum Schokoladenriegel, die Zigarette nach dem Essen, die Torte zum Kaffee, die Fernbedienung auf der Couch, die Freundin beim Spaziergang anrufen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir haben viele Dinge, die unbewusst funktionieren. Und bei diesem unbewusst funktionieren kommen wir auch schon an einen ersten Sinn von Neujahr oder von Jahreswechsel. Denn mit diesem Wechsel ist es uns natürlich möglich, solche unbewussten Dinge mit neuen Vorsätzen sichtbar zu machen. Denn Automatismen an sich sind erstmal hocheffizient. Sie schonen die kostbaren Ressourcen des Bewusstseins. Beim Autofahren können wir das leicht beobachten. Die erste Fahrstunde ist aufregend und anstrengend. Das Kuppeln, Bremsen, Blinken, Ausschau halten und all das zusammen will koordiniert sein. Nach 10 Jahren Routine auf der Straße mit einem Schaltwagen weiß der linke Fuß und die rechte Hand, wann und was sie zu tun haben, ohne eine bewusste Ansteuerung. Die Automatismen sind konfiguriert und es funktioniert. Im Ergebnis bedeutet das, dass der gute Vorsatz eine deutliche Zielformulierung braucht, deren Auswirkung bis ins Unbewusste reicht. Das ist deswegen wichtig, denn im Widerstand gegen den eigenen Automatismus lebt es sich natürlich nur höchst mittelmäßig. Zum Ziel gehört ein greifbarer Sinn, die gelebte Selbstbeobachtung und abschließend die wirksame Formulierung. Das ist ganz wichtig, denn sonst macht das Jahresende oder der Jahresanfang kaum einen Sinn, wenn wir uns nicht mit den guten Vorsätzen unserer alten Unzulänglichkeiten bewusst werden. Somit können wir also attestieren, Vorsätze zum Neujahr sinnvoll. Wir lassen sie dort, wo sie sind und nehmen sie wahr. Zu den guten Vorsätzen zählt natürlich auch ein gutes Ziel. Gute Ziele gibt es in klein, gute Ziele gibt es in groß und gute Ziele gibt es auch in gigantisch. Was es mit den kleinen Zielen auf sich hat und was sie vor allen Dingen können, wollen wir jetzt beobachten. Einsteigen wollen wir mit einem Zitat von Lao Tse: Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
Und genau darum geht es nun, um den ersten Schritt. Denn der ist wichtig für jeden guten Vorsatz. Von dem Erlernen eines Instruments, über eine Diät, Fastenkur oder auch das Erlernen einer Sportart. Jedes Training, jede Übung braucht einen Anfang, ein stabiles Fundament. Zum Spielen einer Klarinette zählt das Lesen können von Noten ebenso dazu wie die richtige Haltung des zarten Instruments. Ausdauertraining bedarf auch eines kontinuierlichen Aufbaus. Der Körper will daran gewöhnt werden, sich in Puls und Anstrengung zu steigern, bevor er Marathon geeignet ist. Was geschieht nun bei einem zu groß gesetzten Ziel? Bei dem Vorsatz, der zu Beginn schon mit Überforderung umkreist ist. Erreichen wir das große Ziel nicht oder schlimmer noch, wagen wir nicht einmal den ersten Schritt zu tun, dann verlieren wir an Mut, an Motivation, an Selbstvertrauen, ja sogar und vor allem an Willenskraft.
Im positiv beheimateten Beispiel sieht es so aus: Der Läuferanfänger hat seinen ersten Kilometer geschafft. Es geht ja um kleine Ziele, also um die ersten Schritte. Er streift die Laufschuhe ab, trinkt einen erfrischenden Schluck Quellwasser und blickt zurück. Zurück auf das Selbstgeschaffte. Da wächst natürlich der Mut, das Selbstvertrauen, die Motivation und die Willenskraft. Denn beim nächsten Lauf werden es schon 1,5 Kilometer sein, die seine Beine ihn tragen werden. So steigert unsere Beispielperson, Mustermann heißen die ja immer, durch ihre Willenskraft ihr Leistungsspektrum bis zur Teilnahme am Marathon, wenn Herr Mustermann das alte Fernziel fokussiert hat.
Willenskraft, Wege schafft. So titelte eben schon 1885 die Kinder- und Jugendliteratur. Dem gleichen Jahrhundert verdanken wir auch die Redewendung: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hierfür ist natürlich wichtig, oder besser gesagt essentiell, dass wir unser Ziel auch kennen. Wie die ganze Schöpfung ihre Ordnung und Struktur hat, so ist es auch uns Menschen ein leichtes, wenn wir geordnet und strukturiert den ersten Schritt, das kleine Ziel, zu benennen wissen. Dann nämlich können wir ihn gehen. Und dann den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften.
Wir begeben uns in unser Zitatarchiv und suchen nach dem Bewerten. Ich fange da an mit einem Zitat von wieder Laoze. Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Ich finde, das ist eine treffende Aussage darauf, wie wichtig die Zieldefinierung ist. Wie wichtig es ist, ein Bild vom Ziel zu haben. In der Folge natürlich deutet das Ziel und den eigenen Standort zu kennen auch einen Überblick zu haben von dem Anfang und dem Ende des Weges. Ich vergleiche das gerne mit einer Reise. Wenn ich weiß, wo ich bin, ist es natürlich leicht zu bestimmen, wie der Weg aussieht zu dem Ziel, was ich dann kenne. Mein Weg von hier nach Paris ist leicht zu finden, wenn ich weiß, wo hier ist und ich weiß, dass ich nach Paris will. Komplizierter wird die ganze Angelegenheit, wenn ich mein Ziel überhaupt nicht kenne und dann auch nur nebulös vor Augen habe, wo ich mich jetzt gerade befinde. Im Maritimen, also zur Seefahrt, war das schon früher ein wichtiger Punkt, sich selbst auf dem Weltmeer zurechtzufinden. Vielmehr ist es natürlich heute wichtig, in unserer Welt mit so vielen Ablenkungen und so vielen Verlockungen, sich hier zurechtzufinden und ein Ziel zu kennen. Das haben wir ja heute schon bei den Vorsätzen gehört. Jennifer, hast du ein Zitat mitgebracht?
Ja, ich werde gleich Friedrich Hölderlin zitieren. Er hat sich mit der Geduld befasst. Und die ist natürlich ganz wichtig zum Erreichen der kleinen wie auch der großen Ziele. Auch die Vorsätze haben viel mit Geduld zu tun. Ich kenne das von mir. Ich mag gerne manchmal an den Grashalmen zupfen und ziehen, um sie schneller zum Wachsen zu bringen. Es hat nicht funktioniert bisher. Ich beginne zu zitieren. Ich glaube, dass die Ungeduld, womit man seinem Ziel zueilt, die Klippe ist, woran gerade oft die besten Menschen scheitern. Ich finde, hier hat Herr Hölderlin gut zusammengefasst, wie das mit dem Grashalm so ist, der entwurzelt, ausgerissen, fernab von jeder Lebenskraft ist. Mit einem Einkehrschwung sind wir schon wieder in unserer Plauderecke angekommen. Das neue Jahr zählt ja jetzt fast schon einen Monat und da ist es doch naheliegend, dass schon der ein oder andere gute Vorsatz ja gescheitert ist. Was meinst du?
Ja, kenne ich aus eigenem Erleben.
Was glaubst du, woran es liegt?
Ja, das ist eine gute Frage. Damit habe ich mich auch befasst, um bei meinem eigenen Vorsatz, den ich mir genommen habe, erfolgreich zu werden. Daher finde ich das ganz schön, dass du das ansprichst. Und ich glaube, dass viele mit Vorsätzen, also die so irgendwie um den Jahreswechsel herum angefangen haben, einen Vorsatz umzusetzen, jetzt tatsächlich schon in dieser Zeitphase sind, in der es vielleicht entweder heiß hergeht oder es schon zum Scheitern kam.
Wie wir vorhin gehört haben, kann es ja vielleicht auch nur, also in Anführungsstrichen, daran liegen, dass das Ziel, der Vorsatz einfach zu groß war. Ja, wenn die Nummer 20 Kilo beträgt, die der Mensch abnehmen will in einem Monat, das ist ja, ja, ist wohl ein zu großes Ziel, darf man schon so sagen.
Ist ein zu großer Schritt für den ersten Schritt. Also das habe ich bei mir auch gemerkt. Daher sind diese Themen ja jetzt so in unserem Podcast zusammengekommen. Finde ich das auch ganz klasse. So ist es auch mit den Vorsätzen. Und das, was wir in unseren Coachings ja schon gemerkt haben, ist die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Ist da ein ganz wichtiger Punkt. Der ist ganz wichtig, ich kann das jetzt nur wieder bestätigen, aus eigenem Erleben heraus eben einfach, dass das eine andere Kommunikation ist, als die Kommunikation jetzt zwischen dir und mir. Hm. Ja, das ist eine andere Kommunikation. Was ist denn der größte Vorsatz, den wahrscheinlich viele haben?
Ich behaupte, bei Frauen hat es was mit dem Gewicht zu tun, wo es ums Abnehmen geht.
Abnehmen, ja.
Da ist dann dein Unterbewusstsein und die Kommunikation auch vermutlich der Hauptscheiterungsgrund.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, kann ich mir vorstellen. Die Frage ist für mich, welches Bild, nehmen wir jetzt mal dich als Beispielsperson, hast du bei dem Wort abnehmen?
Ja, mein Bild ist von nehmen, ja. Wenn ich nehme und nehme und nehme, dann habe ich irgendwann schwere Taschen, ein volles Haus oder eben einen fülligen Körper. Mhm. Obwohl so gebräuchlich der Begriff ja ist für Gewicht, Gewichtsabnahme.
Abnahme, ja. Abnehmen ist der ganz normale Begriff. Also von meinem Erleben und dem bei unseren Coachings kann ich also berichten, dass das Unterbewusstsein weniger die verstandesbewusste Sprache führt, also die Wortsprache. Das Unterbewusstsein reagiert auf Bilder. Und so haben wir das ja vorhin auch schon gehört mit dem Automatismus, der ja hocheffektiv ist. Also wir wollen keinen Automatismus jetzt irgendwie anprangern. Automatismus ist effektiv. Die Frage ist eben, welches Ziel verfolgt dieser Automatismus? Und jetzt dauert es ja doch immer auch eine gewisse Zeit lang, bis so ein Automatismus mal drin ist. Und bis dieser Automatismus drin ist, brauche ich ein großes Ziel, was mich anzieht. Und das Ziel, was ich erreichen will, ist für das Unterbewusstsein ganz wichtig, dass das ein klar definiertes Bild hat. Ich nehme da jetzt vielleicht noch einen weiteren Vorsatz, den vielleicht viele Menschen für das neue Jahr gefasst haben, heraus und will da kurz das Bild hinterfragen beim Nichtraucher. Gibt bestimmt einige, die haben in der Silvesternacht sich dann vielleicht zum letzten Mal so einen Klimmstängel da angemacht und zum letzten Mal, dann wollten sie im alten Jahr dieser, ich nenne das jetzt mal Angewohnheitssucht, frönen und jetzt im neuen Jahr eben Nichtraucher werden. Nichtraucher, welches Bild hat der Mensch, / das Unterbewusstsein vom Nichtraucher?
Ja, ein Klimmstängel, der glüht. Also das Rauchen ist da ja drin in dem Bild.
Und dann wahrscheinlich durchgestrichen.
So als Verbotsschild.
Ja, als Verbotsschild.
Und dennoch und so. Befasst sich ja, also mein Unterbewusstsein, wenn ich den Begriff Nichtraucher höre, befasst sich ganz klar mit dem Bild des Rauchens. Und dann bin ich ja auch stets daran erinnert.
Genau. Jetzt ist es da, deswegen nehme ich das Beispiel so gerne mit dem Nichtraucher. Jetzt ist es ja so, der hat ja irgendwann mal ein Argument gehabt, warum er mit diesem Krempel angefangen hat. Und dieses Argument ist im Unterbewusstsein gespeichert. Jetzt bräuchte dieses Unterbewusstsein, um diesen Suchtprozess aufzuhören, ein besseres Bild für das Ziel des Aufhörens. Also um die Kommunikation voranzutreiben zwischen mir und meinem Unterbewusstsein, brauche ich erstmal ein ganz konkretes Bild. Und dieses Bild ist natürlich wenig definiert, wenn ich einfach eine glimmende Zigarette nehme und überlege über dieses Bild ein Verbotsschild, also ein durchgestrichenes Zeichen oben drüber. Das ist zu wenig, das ist kein ausdrucksstarkes Bild von dem, was das Unterbewusstsein jetzt anstreben könnte.
Eine duftende Rose, das wäre schon eher ein Bild.
Ob das stark genug ist jetzt für denjenigen, der das aufhören will, der also ein anderes Leben anfangen will, ist eben die Frage an ihn individuell. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, es gibt ein Bild und das gilt jetzt für alle, die jetzt aufhören wollen mit so etwas.
Dafür sind wir viel zu individuell.
Ich glaube auch, ja. Und daher brauchen wir die individuelle Kommunikation. Also als Tipp für denjenigen, der jetzt im Moment da mit sich hadert, formen Sie sich ein Bild. Ein Bild von dem, wo es hingeht, was dann eben auch für das Unterbewusstsein taugt. Und wenn das große Bild mal da ist, braucht es eben auch noch kleine Bilder für diese speziellen Situationen, in denen das automatisch mit irgendwas verbunden ist. Viele reden da immer wieder von diesem, nach dem Essen und sowas, irgend so etwas konsumieren. Also das sind ja feste Automatismen, die da geknüpft worden sind. So ist es bei dem Abnehmen ja eben genauso. Also gewisse Nahrungsmittel nehmen wir in einem festen Automatismus zu uns. Kenne ich auch wieder von mir.
Für das Abnehmen, also für das Gewichtsreduzieren, habe ich ein schönes Bild, was dem Unterbewusstsein dann vielleicht auch eher sich damit wirklich deckt, mit dem guten Vorsatz, eben Gewicht abzugeben. Und das ist es dann auch schon, und zwar das Verb geben. Mhm. Also ich sagte vorhin, dass mein Unterbewusstsein das Bild hat, wenn ich nehme und nehme, dass meine Taschen irgendwann ganz voll sind. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt so einen Koffer abstelle, ich gebe den ab, ich gebe ein bisschen Gewicht ab, ich gebe 1,5 Kilo, dann sind die weg.
Ja, das ist ganz wichtig, dass solche Bilder da sind und dass das dann auch am Schluss für die individuellen Situationen, in denen so ein Automatismus da ist, dass das bekannt ist, aha, ich komme jetzt gleich in eine Situation, wo es einen Automatismus gibt, ich brauche eine Lösung dafür. Denn gerade in Situationen, wo vielleicht noch was anderes dazukommt, Zeitdruck, andere Probleme oder sowas, da gerät jeder Vorsatz ins Wanken. Der Widerstand, der kostet so viel Kraft dann, der Widerstand gegen den Automatismus, dass die Willenskraft, also mit zusehender Stärke dahin fließt. Also kaum möglich, dass das jemand aushält.
Ja, ich habe noch einen weiteren Vorsatz, ganz oft gehört,
bitte.
Zum Jahreswechsel, und es war stets wieder so, ja, ich wünsche mir weniger Stress und ich will gucken, dass ich da mehr Zeit habe. Und da hattest du im Vorfeld zu dem Podcast, zu der Aufnahme, eine ganz gute Idee. Und ich glaube, das ist für unsere Hörer auch wertvoll, wenn du von der Auszeit da erzählst.
Ja, Auszeit. Bleiben wir wieder bei unserem Ursprungsthema. Welches Bild habe ich denn? Auszeit. Da hast du das schöne Bild mit der Uhr. Erzähl uns das bitte nochmal.
Also nehmen Sie Ihre Armbanduhr und ziehen an der Krone. Das tun Sie normal, um sie einzustellen. Ziehen Sie natürlich nur ein Stück. Und dann hört der Sekundenzeiger auf zu ticken.
Eine Auszeit. Die Zeit ist aus. Ja, ist schön. Also es ist ein Bild da davon. Ja, mir geht es darum, was für ein Ziel habe ich. Das Ziel einer Auszeit oder der Zeit für mich oder mehr Zeit für mich hat ja irgendeinen Sinn. Es geht ja um irgendeine Sinnhaftigkeit. Mit der Atmung, wie komme ich da überhaupt hin erstmal? Also mit der Atmung habe ich die Möglichkeit, erstmal mich auf mich selbst zu konzentrieren, meine Gedanken in eine Richtung zu leiten. Ich achte auf meine Atmung, auf das bewusste Ein- und das bewusste Ausatmen. Oh, das ist schon ganz fein. Dann konzentriere ich mich schon auf mich. Der erste Effekt davon beruht natürlich darauf, dass dieses Grübeln erstmal aufhört. Grübeln, was womöglich mit allem Möglichen zu tun hat. Dem Arbeiten, der Familie oder der Zukunft oder wahrscheinlich sowieso mit Ereignissen zu tun hat, die entweder in weiter Zukunft liegen oder mit Ereignissen, die in weiter Vergangenheit lagen. So. Grübeln, Stresshormone, anderes Thema, kommen wir wann anders dazu. Durch die Achtsamkeit auf die Atmung können wir das erstmal etwas unterbrechen und uns mehr darauf konzentrieren. Was als nächstes folgen kann, ist der Schritt in die Dankbarkeit. Jetzt ist es hier natürlich wichtig, in der Dankbarkeit eine grundlegende Dankbarkeit zu entwickeln für das, was ich habe, was ich bin. Also wir können bei jedem, der im Moment gerade denken kann, davon ausgehen, dass er mindestens ein Herz hat, was in dem Augenblick gerade schlägt. Er hat eine Lunge, die funktioniert. Er hat wahrscheinlich auch eine Niere, die gerade im Moment fleißig ihre Arbeit verrichtet, so wie wahrscheinlich auch eine Milz, die gerade ihre Arbeit verrichtet. Das machen die Organe alle im Hintergrund. Deswegen ist es ganz selten, dass wir sagen, Mensch, wow, ich bin ja so dankbar, dass mein Herz da so und kontrahiert und die Niere und das Ausscheiden und die ganze milzische Sache. weiß zwar gar nicht, was die macht, nur die wird halt dahin milzen. Also bin ich auch dankbar, dass die dahin milzt. Also gut, okay. Es ist es wenigstens. Und warum ist das Grundlegende, die grundlegende Dankbarkeit so wichtig? Die grundlegende Dankbarkeit hat den Effekt, dass sie nicht situationsabhängig ist und es deswegen nicht schon wieder gleich mit dem nächsten Ereignis dahin ist mit der Dankbarkeit. Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir die Möglichkeit haben, über die Konzentration auf die Atmung das Grübeln zu unterbrechen, in die Dankbarkeit zu kommen und uns bewusst über die grundlegenden Dinge eine Dankbarkeit in uns entwickeln können. Die Folge von der Dankbarkeit ist natürlich auch eine Freude. Diese Freude wird sich automatisch dann, je öfter wir das tun, natürlich auf den Tag, die Woche, den Monat, das Leben ausbreiten. Voraussetzung, es gibt eine Auszeit. Also kann das eine kleine Auszeit sein, an einem Tag, wenige Sekunden, Minuten. Mit etwas Übung geht es also. Wir brauchen Übung, das ist ganz klar. Weil auch da wieder die Automatismen fressen uns auf und es gibt keine Auszeit. Ist ja logisch. Waren ja alle anderen Dinge waren viel wichtiger. Ich musste in der WhatsApp-Gruppe noch antworten. Ich musste bei Facebook noch was posten. Da hatte ich keine Zeit für eine Auszeit. Klar, ich brauche erstmal den Einstieg in die Auszeit und dann das Training, diese Auszeit durchzuführen und das dann irgendwo Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche dann auch wirklich zu machen.
Und mit ganz viel Übung dabei wird irgendwann die Dankbarkeit einen selbst komplett durchdringen. Das ist ein schönes Bild. Aus der Auszeit eine Dankeszeit gemacht. Kommen wir zum Abschluss unserer Folge zu unserem Neujahrswunsch. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern stets einen sicheren ersten Schritt bei ihren Vorsätzen. Mögen Rückenwind und Sonnenschein ihre Begleiter sein.
Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.